Meine Damen und Herren, zunächst möchte ich Ihnen, Herrn Präsident, danken für Ihre Gastfreundlichkeit. Sie haben auch hier in diesem sehr schönen Saal an wichtige Etappen meiner Laufbahn erinnert. Sie stellen sich sicherlich immer wieder Fragen über die französischen Besonderheiten. Wie kann man Bürgermeister sein und gleichzeitig Minister? Es ist eine Frage, auf die ich nicht antworten möchte, aber gut, ich bin Bürgermeister jahrelang gewesen und das war für mich die Gelegenheit, enge Beziehungen zu Deutschland zu knüpfen. Sie wissen, dass alle französischen Städte mit deutschen Städten verschwistet sind. Und Sablé hatte auch eine Partnerstadt, und zwar eine reizende Stadt Bückeburg in Niedersachsen. Schon in Schönburg lebe und ich war sehr oft dort. Und ich kann mich heute noch an das Jägerfest und an das Bierfest erinnern. Ja, meine Damen und Herren, es ist für mich eine Ehre, in dieser bemerkenswerten Vortragsreihe, in der schon so viele namhafte Intellektuelle und Politiker zu hören waren, das Wort zu ergreifen. Der Name Humboldt ist in Frankreich wohl bekannt. Wir denken dabei selbstverständlich an Wilhelm, den Philosophen, Sprachwissenschaftler und geradezu visionären Bildungsreformator. Aber auch an Alexander, den Wissenschaftler, Reisenden und Diplomaten. Es mag nicht überall bekannt sein, dass die Brüder Humboldt deutsch-französische Wurzeln hatten. Der Vater war Preuße, aber die Mutter stammte aus einer französischen Familie. Es ist daher nicht nur eine Freude für mich, hier bei Ihnen zu sein, sondern ich fühle mich auch hier ein bisschen zu Hause. Ich bin mit drei Überzeugungen nach Berlin gekommen. Erstens, unser Kontinent geht angeschlagen aus der Krise hervor und unser Sozialmodell ist gefährdet, während die großen Schwellenländer ihren Entwicklungswettlauf noch beschleunigen. Meine zweite Überzeugung, angesichts der neuen Welt, die sich abzeichnet, ist eine europäische Wirtschaftsregierung dringend vonnöten. Mehr gleich dazu. Und drittens bin ich überzeugt, dass kein Ruck durch Europa geht, wenn nicht Deutschland und Frankreich entschlossen darauf hinwirken. Dieses Engagement ist nicht ausreichend, ist aber notwendig. Die Europäische Union steht vor beispiellosen Herausforderungen. Jetzt, da die Wirkung der öffentlichen Programme zur Stützung der Wirtschaft allmählich nachlässt, ist die Gefahr eines schwachen Wachstums in Europa die größte Herausforderung. Die EU-Kommission geht für 2010 von einer Wachstumsrate von 0,7% für die Eurozone aus. Die Voraussagen für Deutschland und Frankreich sind zwar etwas besser, aber immer noch zu gering. Und wir wissen, dass sich ein längerfristig mäßiges Wachstum mit dem Erhalt unseres Sozialmodells im Kontext des demografischen Wandels in Europa ebenso wenig vereinbaren lässt wie mit der erforderlichen Rückkehr zu einem ausgeglichenen Haushalt. Währenddessen wartet der Zug des weltweiten Wachstums nicht auf uns. Das Wachstum in China dürfte in diesem Jahr 10% betragen, das Wachstum in Brasilien fast 5%, 7% für Indien. Selbst die Vereinigten Staaten dürften 2010 ein Wachstum von fast 3% verzeichnen. Dabei wird der europäische Rückstand in Sachen Investition und Forschung zunehmend größer. Eine weitere Herausforderung ist die Ungewissenheit in Bezug auf die Nachhaltigkeit des globalen Wachstums. Die Gefahren sind zahlreich. Der rasante Anstieg der Nachfrage in China und Indien hat die Gegebenheit im Hinblick auf den Zugang zu Rohstoffen, einschließlich Agrarrohstoffe, verändert. In Zukunft werden sich die energiepolitischen Zwänge immer deutlicher auswirken. Der Kampf gegen den Klimawandel ist noch lange nicht gewonnen, wenn man das halbherzige Ergebnis von Kopenhagen betrachtet. Die globalen Ungleichgewichte zwischen asiatischen Ländern, Erdöl exportierenden Ländern und westlichen Ländern sind nicht behoben. Wir wissen auch, dass sich neue Blasen bilden können, die jederzeit platzen könnten. Ungewissenheit besteht auch im Hinblick auf die Sanierung der Finanzmärkte. Zwar wurde das Schlimmste verhindert und die Eurozone hat mit dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs im Oktober 2008 eine historische Rolle gespielt. Es gibt sicherlich noch Platz für eine unabhängige Europäische Zentralbank, die die Bestimmungen des Vertrages umsetzt und dann noch andere Mittel, die es den Regierungen ermöglichen, zu agieren bei Krisen. Die G20 arbeiten kommen voran, ebenso die Pläne für eine Aufsicht und eine Regulierung in Europa und in den Vereinigten Staaten. Aber nicht alle alten Verhaltensweisen sind verschwunden. Die Gefahr besteht, dass wieder unanständig hohe Boni gezahlt werden. Der Derivatenmarkt entzieht sich noch weitgehend jeder Kontrolle, besonders in Europa, wie man in den letzten Wochen sehen konnte. Und nicht zuletzt besteht Währungsungewissenheit. Die Debatte mit China über die Wechselkurse kommt nicht voran. In Europa erlebt die Eurozone Turbulenzen, die deutlich machen, dass es an glaubhafter Kontrolle ebenso mangelt wie an Handlungsmöglichkeiten. Die Statistiken sind nicht verlässlich. Die Kontrolle der Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit ist mangelhaft. Verpflichtungen werden nur unzulänglich angehalten. Und nun ist die Stabilität in der Eurozone lebenswichtig, vor allem für Deutschland, für Frankreich. Deutschland erwirtschaftet 60% seines Handelsüberschusses in der Eurozone. Angesichts solcher Herausforderungen ist die Union in Gefahr. Das schwache Wachstum, das man uns voraussagt, schwächt den sozialen Zusammenhalt und die soziale Marktwirtschaft, auf denen der politische Konsens in Europa aufbaut. Es gibt also keinen dringlicheren und keinen lebenswichtigeren Kampf in der Europäischen Union als den Kampf um Wachstum. In diesem Kampf für Europa müssen Deutschland und Frankreich die Antriebsrolle spielen, die man von ihnen erwartet, weil das seit Beginn des europäischen Aufbauwerkes ihre historische Rolle ist, weil sie auch zusammen 50% des Sozialproduktes in der Eurozone erwirtschaften. Und deswegen wird ihr Vorgehen für das Wachstum in ganz Europa entscheidend sein. Und weil sich unsere beiden Länder in der Wirtschafts- und Europapolitik nie so nah waren. Der neue deutsch-französische Konsens ist tatsächlich ein entscheidender Trumpf. Die alten deutsch-französischen Klischees entsprechen überhaupt nicht mehr der Wirklichkeit. In Sachen europäische Institutionen gibt es keinen ideologischen Konflikt mehr zwischen uns, keinen Gegensatz mehr zwischen dem zwischenstaatlichen Frankreich und dem föderalistischen Deutschland, sondern es gibt heute zwei große Staaten, die am Aufbau eines starken, geeinten und effizienten Europa festhalten, das aber auch die nationalen Identitäten achtet, aus denen es zusammengesetzt ist. In Finanzangelegenheiten haben unsere beiden Länder im Oktober 2008 wieder zueinander gefunden, als die Welt am Abgrund stand und wir gemeinsam unter französischer Ratspräsidentschaft mit der Europäischen Zentralbank das Gipfeltreffen der Eurozone organisiert haben, mit dem der neue Schub ausgelöst wurde. Was hat uns gerettet? Das ist die Reaktivität in Europa, die Schnellreaktionen, die in Europa getroffen wurden. Deutschland und Frankreich arbeiten weiterhin eng zusammen, um die Stabilität in der Eurozone zu bewahren, die für den Wohlstand unserer beiden Länder wie auch des gesamten europäischen Kontinents lebenswichtig ist. Unsere beiden Länder arbeiten auch gemeinsam an der Verstärkung der Finanzkontrolle und Finanzregulierung in Europa. In Wirtschaftsangelegenheiten verfolgen unsere beiden Länder eine kohärente Strategie. Ich möchte dabei drei wichtige Aspekte davon nennen. Die Neuordnung der öffentlichen Finanzen, die für unsere beiden Länder eine unverzichtbare Voraussetzung für eine Rückkehr zu einem nachhaltigen Wachstum ist. Die enormen öffentlichen Defizite und die hohe öffentliche Verschuldung sind auf Dauer nicht haltbar und eine Gefahr für das Wachstum. In Frankreich ist meine Regierung entschlossen, die Haushaltskonsolidierung durchzusetzen. Dafür haben wir abgelehnt, eine höhere Steuerbelastung zu entscheiden. Frankreich zählt bereits zu den höchsten Ländern in Europa oder zu den Ländern in Europa mit der höchsten Steuerbelastung. Wir verstärken jetzt die Kontrolle über die öffentlichen Ausgaben, die sich auf alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung beziehen muss. Dazu gehört unter anderem die Regel, dass nur jede zweite Beamte ersetzt wird, ergänzt wird. 800.000 Stellen konnten wir dabei streichen. Ergänzt wird diese Anstrengung durch Maßnahmen zur Verringerung der Kosten, die durch Steuer- und Sozialvergünstigungen entstehen. Wir wollen auch die Gebietskörperschaften reformieren. Eine solche Haushaltssanierung ist unbedingt erforderlich, wenn Frankreich wieder zu einem gesunden Wachstum zurückfindet. Deutschland mit seiner langen Tradition einer strengen Haushaltsführung und Inflationsbeherrschung hat ebenfalls ein ehrgeiziges Programm zur Rückkehr zu einem ausgeglichenen Haushalt gestartet. Die meisten Mitglieder der Eurozone gehen ähnlich vor, manchmal unter äußerst schwierigen Voraussetzungen, wie es heute der Fall in Griechenland ist. Diese Entwicklung ist unbedingt notwendig. Das möchte ich heute nochmal hier betonen. Die öffentlichen Defizite und Schulden in Europa sind heute so hoch, dass sie zu einem Vertrauensverlust bei den Privathaushalten führen. Und die Gefahr, dass die öffentlichen Finanzen außer Kontrolle geraten, ist tödlich. Daran erinnern uns täglich auch die Märkte. Eine solche Entwicklung muss jedoch sorgfältig organisiert werden. Vergessen wir nicht, dass fast zwei Drittel der deutschen Exporte in EU-Länder gehen. Mehr als je brauchen wir eine enge europäische Koordinierung, wenn wir diese Haushaltskonsolidierung erfolgreich durchführen wollen. Zweitens, unsere beiden Länder wissen, dass die Haushaltssanierung von strukturellen Maßnahmen zugunsten der Wettbewerbsfähigkeit begleitet werden muss. Auch hier haben sich Frankreich und Deutschland ähnlich entschieden. Mit Nicolas Sarkozy sind wir der Ansicht, dass die Krise die Notwendigkeit struktureller Reformen noch verstärkt hat. Seit 2007 haben wir bereits eine Reihe von solchen Maßnahmen umgesetzt. Wir haben die Rückkehr zur Arbeit gefördert, der Anreiz zur Untätigkeit war bisher zum Teil die Regel. Wir haben auch eine große Hochschulreform in Gang gebracht, indem wir den Universitäten mehr Autonomie zugestanden und ihren Zugang zu externen Finanzierungen gefördert haben. Wir haben ein sehr ehrgeiziges Programm mit dem sogenannten Crédit d'impôt pour la recherche. Wir haben dabei auch spektakuläre Erfolge gehabt. Wir haben gerade die Gewerbesteuer abgeschafft, eine Steuer, die Unternehmensinvestitionen wirklich erschwert hat. Und zur Beschleunigung der Veränderungen, die für das Wachstum von morgen unverzichtbar sind, haben wir auch ein großes Investitionsprogramm für die Hochschulen, die Forschung und die neuen Technologien aufgelegt mit 35 Milliarden öffentlichen Mitteln und 25 Milliarden privaten Mitteln. Dieses Programm erstreckt sich über mehrere Jahre. Eine 35 Milliarden Anleihe heißt nicht 35 Milliarden Defizit, denn diese Ausgaben dienen nur Investitionen mit wirtschaftlicher und finanzieller Rentabilität, die langfristig ein Mehr an Wachstum generiert, werden damit finanzieren. Die Krise für die französische Industrie gibt es wirklich sehr wichtige Termine. Genau wie in den 60er Jahren, als General de Gaulle und Georges Pompidou damals quasi gleichzeitig das Programm der französischen Kernkraftwerke gestartet hatten. Auch den Flugzeugbau mit dem schönen Erfolg von Airbus und auch gleichzeitig wurde damals die Bahn gefördert mit dem TGV. Diese beiden Menschen hatten damals wirklich den Mut, solche Initiativen zu ergreifen, von denen wir heute noch profitieren. Heute müssen wir das Gleiche tun in allen Nationen und auf europäischer Ebene. Jetzt müssen wir investieren in das Flugzeug der Zukunft. Jetzt müssen wir investieren in die Entwicklung der Energie, in die Energiereform, um den Klimawandel zu bekämpfen. Auch heute müssen wir in die Biotechnologien investieren, in künftige Verkehrsmittel. Die Krise und die Herausforderung der Schwellenländer haben gezeigt, dass das Forschungspotenzial der wichtigste Motor für das Wachstum von morgen ist und dass man es mit den notwendigen Mitteln ausstatten muss, um es auszubauen. Und schließlich haben wir den Prozess über die notwendigen Rentenreformen in Gang gebracht, die vor Ende des Jahres umgesetzt wird. Eine sehr wichtige Reform, um das französische Sozialsystem zu kräftigen. Es gibt in Deutschland viele Pendants. Deutschland, also viele dieser Strukturreformen sind auch in Deutschland durchgeführt worden. Deutschland hatte bereits einen gewissen Vorsprung. Der dritte Punkt ist natürlich die Energiesicherheit und der Kampf gegen den Klimawandel. Unsere beiden Länder stehen mit den Erfolgen der deutschen und der französischen Ratspräsidentschaft 2007 und 2008 am Beginn der historischen europäischen Regelung zur Begrenzung des CO2-Ausstoßes. Wir waren enge Verbündete in Kopenhagen. Wir ziehen gemeinsam die gleichen Lehren aus dieser internationalen Verhandlung, um bessere Ergebnisse bis vor Ende des Jahres zu erreichen. Unsere beiden Nationen bauen die erneuerbaren Energien aus. Beim letzten deutsch-französischen Ministerrat haben wir ein deutsch-französisches Büro für erneuerbare Energien eingerichtet, damit wir gemeinsam schneller vorankommen. Frankreich baut sein ziviles Atomprogramm weiter aus. Dadurch gehört es zu den Ländern in der EU, die am wenigsten CO2 ausstoßen und ihre Energieabhängigkeit begrenzt halten. Und ich muss sagen, dass wir mit großem Interesse die Entwicklung der Debatte in Deutschland über die CO2-freien Energieträger verfolgen. Und seit der großen Gaskrise im Januar 2001 arbeiten beide Länder an einer Strategie für die europäische Energiesicherheit, die derzeit Gegenstand von entscheidenden Parlamentsdebatten in Brüssel und Straßburg ist. Ich glaube, wir können es ruhig sagen, noch nie waren sich Frankreich und Deutschland so nah in Europa und für Europa. Diese Nähe findet auch Ausdruck in einer gemeinsamen deutsch-französischen Position in den großen wirtschafts- und finanzpolitischen Debatten. Seit es erste Anzeichen für die Krise gab, haben Deutschland und Frankreich in perfekte Übereinstimmung gehandelt und die EU sowie die internationale Gemeinschaft mitgezogen. Die griechische Krise stellt uns vor neue Herausforderungen. Sie trifft das Herz des Paktes, der uns verbindet, nämlich unsere gemeinsame Währung. Griechenland muss mutige Entscheidungen treffen, um seine öffentlichen Finanzen nachhaltig zu sanieren. Ich stelle fest, dass es diesen Weg mit Entschlossenheit angeschlagen hat und damit den Forderungen des Europäischen Rats nachkommt. Die Mitgliedstaaten der Eurozone haben auch gleichzeitig eine Pflicht zur Solidarität mit diesem Land. Es ist nicht akzeptabel, dass Griechenland von Spekulanten leidet, das finanzielle System wäre beinahe zusammengebrochen und jetzt sind auch sogar bestimmte Länder gefährdet. Und das Finanzsystem konnten wir zum Glück retten. Sollte es also nötig sein oder werden, müssen wir bereit sein, durchzugreifen. Auch müssen wir unverzüglich unsere Anstrengungen bündeln, um bestimmte Produkte auf dem Derivatemarkt besser zu kontrollieren, der den elementarsten Regeln der Transparenz nicht entspricht und den Missbrauch fördert. Selbstverständlich tragen Deutschland und Frankreich, die den Euro begründet haben, eine besondere Verantwortung. Doch die Annäherung zwischen unseren beiden Ländern geht über die Episode der Krise hinaus. Wir wollen dem europäischen Raum eine richtige Wirtschaftsführung, Governance anbieten. Das entspricht einer ganz einfachen Feststellung. Wir sind wirtschaftlich und finanziell vollkommen voneinander abhängig. Was ein Mitgliedstaat macht, hat manchmal unmittelbare Folgen für die anderen. Sorgen um die öffentlichen Finanzen eines Staates übertragen sich enorm schnell auf die anderen Staaten. Voneinander abhängig sind wir auch, weil wir weitreichende Wirtschaftskompetenzen an Brüssel abgegeben haben. Wie alle Länder der Eurozone haben wir jetzt dieselbe Währung, dieselbe Zentralbank, dieselbe Geldpolitik, denselben Binnenmarkt, dieselben Wettbewerbsregeln, dieselbe Handelspolitik. Wir haben einen gemeinsamen Haushalt, der zwar nur 1% des europäischen BIP ausmacht, der aber der EU dennoch gestattet, über mehr als 130 Milliarden Euro jährlich zu verfügen. All diese europäischen Kompetenzen gibt es und sie könnten auch der Kern einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik sein. Aber es gab bis jetzt keinen wirklichen Piloten, der sie kohärent führen konnte. Wir müssen die Wirtschaftsführung unseres gemeinsamen Raums völlig neu gestalten. Als erstes für die Eurozone, wir müssen die Konsequenzen aus der jüngsten Wirtschaftskrise ziehen, die manche Länder sehr hart getroffen hat, deren Wachstumsmodelle sich im Nachhinein als unausgewogen erwiesen haben. Wir haben bereits Kontrollmechanismen für die Eurozone. Diese Mechanismen müssen angepasst werden. Diejenigen, die das spanische und irische Modell immer wieder gezeigt haben, müssen jetzt zugeben, dass es doch einige Fehler bei ihrer Analyse gegeben hat. Die Aufsicht muss künftig in mehreren Unsere Aufsicht war in der Vergangenheit zu eng gefasst und nicht wirksam genug. Wir haben unsere Prüfung auf die Haushaltslage der einzelnen Länder und ihre öffentliche Verschuldung konzentriert und die Probleme im Zusammenhang mit dem Wettbewerb, der Leistungsbilanz und der Nachhaltigkeit der Privatverschuldung nicht ausreichend berücksichtigt. Diese Aufsicht, das ist mein inniger Wunsch, muss künftig in mehreren konzentrischen Kreisen gestaltet werden. Im Mittelpunkt wird immer der Stabilitäts- und Wachstumspakt stehen. Dieser Pakt sorgt für die kollektive Disziplin unter den Mitgliedstaaten, die die Finanzmärkte nicht wirksam gewährleisten können, weder in normalen Zeiten noch in Krisenzeiten. Es versteht sich von selbst, dass er nun nur funktionieren kann, er muss eingehalten werden und kann nur funktionieren, wenn die Statistiken über jeden Verdacht erhaben sind. Und in diesem Punkt müssen wir unnachgiebig sein. Darüber hinaus ist es wünschenswert, dass wir über ein Instrument verfügen, mit dem vorbeugend die Gefahren für die öffentlichen Finanzen analysiert werden können. Natürlich stellt sich die Frage der Überalterung der Bevölkerung. Die Krise hat uns gelehrt, dass die Blasen durch die private Verschuldung sehr schnell auf den Etat und die öffentliche Verschuldung übergreifen können. So haben wir gesehen, wie Länder mit einer gesunden Haushaltslage, deren Wachstumsmodell jedoch auf der Verschuldung der Privathaushalte oder auf der Aufgeblähtheit des Finanzsektors begründet war, ganz schnell mit ihren öffentlichen Finanzen in eine problematische Situation geraten sind.
Diese für die Wirtschaftspolitik wesentlichen Aspekte müssen stärker in Betracht gezogen werden. Darüber hinaus müssen wir eine neue Aufsicht schaffen, die auf Ungleichgewichte in Wachstumsmodellen, Defizite und unverhältnismäßige laufende Überschüsse sowie Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet ist. Das ist das für das langfristige Wachstum in der Eurozone, aber auch für den Zusammenhalt in der Eurozone von entscheidender Bedeutung. Es genügt nicht zu sagen, dass die Eurozone insgesamt im Gleichgewicht ist, um keine Veranlassung zu haben, sich um die Ungleichgewichte zu kümmern, die innerhalb der Eurozone auftauchen könnten. Die gegenseitige Aufsicht zu verstärken ist notwendig, aber nicht ausreichend. Der Euro schafft eine Schicksalsgemeinschaft zwischen Ländern, die ihn übernommen haben. Die Schwierigkeiten eines Mitgliedstaats der Eurozone sind die Schwierigkeiten aller. Uns müssen also entsprechende Mittel zur Verfügung stehen, damit wir im Falle wirtschaftlicher oder finanzieller Schwierigkeiten eines Mitgliedstaates der Eurozone reagieren können. In Deutschland wird die Debatte über einen europäischen Währungsfonds jetzt öffentlich geführt. Diese Idee muss schnell geprüft werden, damit wir die Mittel ergänzen, die der Eurozone und ihren Mitgliedern an die Hand gegeben werden können, um auf finanzielle Spannungen zu reagieren, die eine Gefährdung für die Währungsstabilität sein könnten. Jedoch ist diese Form der Stützung nur akzeptabel, wenn die Staaten, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken, gleichzeitig alles tun, um ihre Strukturprobleme zu bewältigen und ihre Finanzen zu sanieren. Wenn die Eurozone und ihre Mitglieder sich veranlasst sehen, gemeinsam Instrumente einzuführen, um auf die Schwierigkeiten dieses oder jenes Mitgliedstaates zu reagieren, dann müssen begleitend dazu bestimmte Voraussetzungen dafür sorgen, dass diese Bemühungen nicht vergeblich sind. Über die Eurozone hinaus und damit die Europäische Union nicht in der Gefahr eines schwachen Wachstums erliegt, brauchen wir jetzt eine europäische Wirtschaftsregierung. Wie soll diese Wirtschaftsregierung aussehen? Damit sie politisch legitimiert und unbürokratisch ist und als Bindeglied zwischen nationaler und europäischer Politik fungieren kann, wird diese Wirtschaftsregierung besonders von einer Institution verkörpert werden, nämlich dem Europäischen Rat, in dem die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitglieder zusammenkommen. Welches Programm soll diese Wirtschaftsregierung verfolgen? Das ergibt sich von selbst. Alle Mittel der Europäischen Union sollen in den Dienst von Wachstum und Beschäftigung gestellt werden. Das bedeutet, wir müssen unsere Wirtschafts- und Haushaltspolitiken besser koordinieren. Wir müssen aber auch gemeinsam dafür sorgen, dass die europäischen Politiken, die in Brüsseler Zuständigkeit liegen, ebenso dieser Priorität zugunsten von Wachstum und Beschäftigung folgen. Das Programm umfasst also ein nationales und ein europäisches Element. Die Stärkung des europäischen Wachstumspotenzials ist die wichtigste Herausforderung der kommenden Jahre. Und die Art und Weise, wie wir diese Herausforderung bewältigen, entscheidet über alles andere. Sie sprachen vorhin von anderen Themen, insbesondere Bekämpfung von Armut. Ein Wachstum, das gesund und nachhaltig sein muss, darf kein inflationäres Wachstum sein. Ein ausgewogenes Wachstum, das sich sowohl auf Exporte als auch auf die Binnennachfrage stützen muss und natürlich auf Investitionen als dem wesentlichen Faktor für Wettbewerbsfähigkeit. Ein Wachstum, das die gesamte Europäische Union betreffen muss, auch die Staaten mit hohen Außenhandelsüberschüssen wie Deutschland. Sonst wäre die Verringerung der Leistungsbilanzdefizite bestimmter europäischer Staaten ganz einfach unrealistisch. Die Möglichkeiten zur Verbesserung des europäischen Wachstumspotenzials sind beträchtlich. Diese Reformen betreffen nicht nur die Mitgliedstaaten. Wir müssen uns auch vergewissern, dass die europäischen Politikbereiche, unser gemeinsames Haus, im Dienste von Wachstum und Beschäftigung stehen. Ich bin mir nicht sicher, dass die Wirtschaftskompetenzen, die auf Brüssel übertragen wurden, immer zum Besten für das Wachstum in Europa genutzt werden. Ich habe das mehrmals sagen können und ich freue mich auch festzustellen, dass die Vorschläge der Kommission auch diese Frage berücksichtigen. Ich habe oft gesagt, dass die EU-Handelspolitik meiner Meinung nach auf jeden Fall die Interessen unserer Unternehmen besser berücksichtigen könnte und versuchen könnte, eine beiderseitige Öffnung der Aufträge, vor allem der öffentlichen Ausschreibungen, zu erreichen. Wir sehen doch tagtäglich Beispiele, die zeigen, dass einige wichtige Industrieländer dieses Gleichgewicht nicht achten. Und diese Woche hatten wir das noch vor Augen mit den Bedingungen, unter denen die US-Regierung EADS zum Verzicht auf den Wettbewerb gezwungen hat, was die Tankerflugzeuge der US-Armee betrifft. Die europäischen Mittel für Forschung und Innovation könnten weniger nach dem Gießkannenprinzip verteilt und weniger bürokratisch genutzt werden, damit den Unternehmen und Versuchslabors wirklich geholfen wird, im globalen Wettlauf der neuen Technologien mitzuhalten. Und dass sich der Moment der Neuverhandlung des mehrjährigen europäischen Haushalts nähert, müssen wir langsam darüber nachdenken, wie man die Mittel für Forschung und Innovation besser ausgeben kann, anstatt immer davon zu reden, mehr auszugeben. Die europäische Industriepolitik wiederum müsste wettbewerbsfähige europäische Akteure in der Welt fördern, vor allem in Zukunftsbereichen, die für uns strategisch sind, wie dem Elektroauto. Ich glaube nicht, dass es einen einzigen Kraftfahrzeughersteller in Europa gibt, der allein den Markt umkippen lassen kann zu Elektrofahrzeugen, wenn es keine gemeinsame Bemühung aller gibt in dieser Richtung auf europäischer Ebene. Die europäische Wettbewerbspolitik müsste das internationale Umfeld, in dem unsere Unternehmen agieren, besser berücksichtigen. Und schließlich glaube ich, es ist an der Zeit, mit der Zentralbank über die Wechselkurspolitik zu sprechen, ohne dabei ihre Unabhängigkeit infrage zu stellen, damit nicht die Parität des Euro zur Wachstumsbremse wird, weil sie in ihren Auftrag der Preisstabilität erfüllen muss. Die Koordinierung der Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten muss einhergehen mit einem höheren kollektiven Anspruch an die Effizienz unserer gemeinsamen Politikbereiche. Das sind zwei Seiten einer und derselben Strategie. Meine Damen und Herren, das waren die Gedanken, die ich mit Ihnen teilen wollte. Ich glaube, unsere europäischen Gesellschaften stehen vor beispiellosen Herausforderungen. Ungewisse Wachstumsperspektiven können den Konsens gefährden, auf dem das demokratische, wiedervereinte Europa aufgebaut ist. Sie tragen schon jetzt zu einer Passivität und Verdrossenheit bei, das spüren wir alle, die verglichen mit der Dynamik der Schwellenländer unserem Kontinent anhaftet. Was wird ohne ausreichende Wachstumsperspektive aus unseren Arbeitsplätzen und aus unserem Sozialversicherungssystem? Welchen Einfluss wird der europäische Kontinent auf die Angelegenheiten der Welt ausüben? Was wird aus der Europäischen Union selbst, wenn die Völker Europas nicht mehr als Europa nicht mehr als zu kräftig empfinden? Skepsis, Protektionismus, Nationalismus, das sind die Übel, die unserem Kontinent bevorstehen, wenn es kein Wachstum gibt. Es besteht jetzt ein historischer Konsens zwischen Deutschland und Frankreich über den Weg, den wir gehen müssen. Wir tragen eine enorme Verantwortung. Die EU verfügt über alle Mittel, um im Dienste von Wachstum und Beschäftigung zu wirken. Jetzt brauchen wir den politischen Willen, um diesen historischen Schritt zu gehen. Es ist an Deutschland und an Frankreich, wieder einmal den Weg zu weisen. Ich glaube, unsere beiden Länder sind dazu bereit.